Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist manchmal so, dass man irgendwohin eingeladen wird oder irgendwohin muss, wo man fremd ist, und dann ist das ein sehr komisches Gefühl. Kennt ihr das? Zum Beispiel einmal im Jahr ist Elternabend. Das ist meine merkwürdige Veranstaltung, da schicke ich mal meine Frau, weil ich aber auch meistens keine Zeit habe. Und dann, ach, da weiß man nicht so die Gruppe der Eltern, und dann ist man unschlüssig in diesem Klassenraum auf so kleinen Stühlen und in der Runde. Aber das geht noch, wenn man bei einem offiziellen Empfang zum Beispiel eingeladen ist, da fängt es schon bei der Garderobe an, was ziehe ich da an? Man fühlt sich nicht so ganz sicher in diesem Terrain. Fortbildungskurs. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Neudietendorf musste zum Vikarskurs, ich kannte ja niemanden aus Thüringen, das war irgendwie, man fühlt sich da unsicher, nicht? Fremd. Und das alles lässt uns ahnen, wie Leute sich fühlen, die fremd sind in der Gemeinde, die weder uns kennen, noch vielleicht die Gottesdienstform, die Lieder. Und deswegen möchte ich erstmal jetzt heute ganz besonders die ansprechen, die noch nicht lange da sind und die ab und zu mal kommen. Und nicht von klein auf das gewöhnt sind. Ich weiß das ja. Sie nicken schon. Es ist komisch, oder? Man muss sich überwinden. Ein bisschen. Aber? Ja. Ja, da sind Sie ja nicht alleine. Aber schön, wenn Sie das so sagen, Sie fühlen sich wohl in der Gemeinschaft, aber es ist, glaube ich, schon für viele Menschen eine Hürde, denn wir haben in Pölzig und in der Umgebung durchaus viele, die offen sind, neugierig, nicht ablehnend grundsätzlich gegen den Glauben, die auch schon mal mit da waren bei einem Familiengottesdienst oder so. Aber sich dann hier hineinzubegeben in den Gottesdienst am Sonntagmorgen, das ist schon eine Hürde. Wir können das nicht erwarten, dass Menschen einfach zu uns kommen, um das Evangelium zu hören. Wir müssen es ihnen eigentlich hinbringen in ihre Lebenswelt. Ich möchte aber denen sagen, die schon mal diese Hürde genommen haben und sagen, ich setze mich da in eine Kirche, in einen für mich fremden Kulturraum. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Gott schon am Werk ist. Sonst wärst du nicht hier. Auch allen Zweifeln zum Trotz. Zum Beispiel, nicht? Man ist noch nicht so durchgedrungen, man weiß viele Dinge nicht, man hat viele offene Fragen. Aber du bist hier und das ist nicht zufällig so. Gott ist schon am Werk, er hat schon in dein Herz etwas hineingelegt. Aber für uns als Gemeinde, und das ist ja heute Predigtthema zum Missionsbefehl, gilt, Jesus sagt, geht hin und nicht ladet zu euch ein. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. In andere Länder gehen, dort das Evangelium verbreiten, ist eine Form. Die ist durchaus bis heute relevant und ist auch ein klarer Auftrag der Gemeinde. Die Apostelgeschichte erzählt es, wie Paulus und Barnabas zum Beispiel für dieses Werk ausgesandt worden sind von der Gemeindeversammlung. Aber trotzdem haben auch wir Verantwortung für die Mission in anderen Ländern. Wir unterstützen ja als Gemeinde zum Beispiel mit dieser Sternsinger-Aktion die Kinderhilfe Westafrika, nicht? Da ist nur in Burkina Faso und Ghana missionarische Arbeit mit Waisenkindern und Straßenkindern. Man sagt ihnen aber nicht einfach nur das Evangelium und lässt sie in ihrer Armut, das ist klar, nicht? Man hilft ihnen auch im Leben zurecht, einen Beruf zu finden, verbunden mit der Verkündigung des Evangeliums. Aber Hilfe für die Missionsarbeit ist ja nicht nur finanziell zu denken, sondern das bedeutet auch Gebet. Ist zum Beispiel ein Schwachpunkt, glaube ich, wir als Gemeindeversammlung, ne, haben keine Gebetsversammlung für die Mission. Von meiner Oma weiß ich aber, dass in jeder Woche sich Frauen trafen, die machte Heimarbeit, um ein bisschen Geld zuzuverdienen, und da trafen sich einmal die Woche Frauen zum Missionsgebet. Eine Stunde am Nachmittag. Aber es gibt auch Unterstützung in der Missionsarbeit, zum Beispiel indem man teilhat, dass man Berichte mal liest, sich ernsthaft interessiert. Wir hatten viele Jahre eine Freundin, die ist jetzt verstorben mit 65 Jahren an Krebs. Die hatte in Mali ein Krankenhaus aufgebaut und die schrieb dann immer mal Rundbriefe, dann nimmt man das zur Kenntnis, betet dafür. Und auch dadurch, dass man ermutigende Nachrichten aus der Heimatgemeinde mal dorthin sendet. Nicht? Heute ist das ja noch viel einfacher, da muss man gar nicht brieflich das machen, da geht das sogar über WhatsApp, kann man vernetzt sein mit Leuten, die woanders arbeiten. Wir haben als Gemeinde auch, deswegen ist es schön, dass ihr heute da seid, Margarete und Nick, den Nick unterstützt in seiner Bibelschulzeit, weil wir es wichtig finden, wenn junge Menschen sagen, ich möchte eigentlich missionarisch arbeiten und dafür mich fortbilden, weiterbilden. Jetzt zieht ihr bald nach Leipzig, auch um dort in dieser Großstadt missionarisch zu arbeiten, ohne wahrscheinlich so richtig zu wissen, wie es gehen soll, habe ich recht? Fürbitteanliegen der Gemeinde ist das. Wir haben heute in der Lesung von Petrus gehört, den Gott zum Hauptmann Cornelius in Caesarea gesandt hatte. Jetzt kann man an dieser Geschichte hängen bleiben und sagen, ist ja interessant, da sind Visionen und Engel erscheinen, sowas erleben wir alles gar nicht. Das ist aber gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass Petrus aus seiner gewohnten Kultur und Umgebung hinaustreten musste in ein ganz anderes Umfeld. Und ich habe ja am Anfang gefragt, wie fühlt man sich, wenn man zum Beispiel auf einen Empfang muss? Unsicher. Unsicher. Und es war für Petrus auch eine Unsicherheit. In das Haus eines Heiden, nicht? Juden und Heiden hatten keine Gemeinschaft miteinander. Das war eine ganz andere Welt, in die er da hineingehen sollte. Wir scheuen das immer von Natur aus. Es fällt uns schwer, aber es ist uns nötig. Es ist nötig. Und ich möchte mal für uns als Gemeinde nochmal diesen Gedanken weiterspinnen, dass es nicht genügt, zu sagen, wir hoffen und warten darauf, dass Menschen zu uns kommen in unsere Gottesdienste. Wir lesen in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen, dass Menschen zu Christen wurden, ohne dass sie in die bestehenden Gemeinden gingen. Zum Beispiel der Hauptmann Cornelius. Petrus ging dorthin und verkündigte in seinem Haus das Evangelium, dort wurden sie gläubig und getauft. Nicht? Entstand eine Gemeinde. Wir lesen das bei dem Kämmerer aus Äthiopien, Apostelgeschichte 8. Der Gefängniswärter in Philippi, Apostelgeschichte 16. In der Stadt Ephesus lehrt Paulus 2 Jahre lang in der Schule des Tyrannus. Ja, das war keine Bibelschule. Weißt du, vielleicht irgendeine Philosophenschule oder so oder eine Schule für Rhetorik oder wir wissen es nicht, das sagt die Apostelgeschichte nicht, aber eine Schule, eine öffentliche Schule. Und dort verkündigt Paulus das Evangelium. Das ist gar nicht der Binnenraum der Gemeinde. Dann entsteht eine Gemeinde in der Stadt Ephesus. Gemeinden entstanden, wo Paulus hinging, sowohl im jüdischen Kontext, wenn er in den Synagogen predigte, das war seine Welt. Nicht? Da war er aufgewachsen, groß geworden und unterrichtet. Aber Gemeinden entstanden auch im heidnischen Umfeld, zum Beispiel in Athen predigt Paulus auf dem Areopag. Kann man heute ja noch besuchen, möglichst nicht im Sommer, da kann man vor lauter Hitze und Schwitzen die Kultur nicht genießen. Der Areopag in Athen, wo die Philosophen standen, wo man sich traf. Aber von Athen zog er nach Korinth, dort predigte er in der Synagoge. Das war mehr seine Welt wieder. Aber als in der Synagoge dann einige gläubig geworden waren und aber der Widerstand bei den anderen wuchs, dann ging er von dort weg. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er in dem Haus des Titius Justus predigte. In einem Privathaus, neben der Synagoge. Da kamen Menschen zum Glauben, es entstand eine Gemeinde. Es entstehen Hausgemeinden an vielen Orten. In den Grüßen der Paulusbriefe, Römerbriefe ist ja am längsten, am ausführlichsten, sehen wir, dass viele, viele Hausgemeinden entstanden, wo Menschen sich trafen in ihren Häusern, denn Kirchen gab es noch nicht. Und aus alledem können wir 2 wichtige Lehren ableiten für uns. Das erste ist, habe ich mal so genannt, das Heraustreten aus unserer eigenen Komfortzone. Paulus geht zu den Menschen, knüpft aber irgendwo an mit seiner Verkündigung. Zum Beispiel, ich komme nochmal auf Athen, da ging er durch die Stadt, sah die vielen Tempel, die Götzenbilder und sah einen Altar. Und dort stand keine Götzenfigur, keine Götterfigur. Und da war dieser Altar gewidmet dem unbekannten Gott. Also die Griechen dachten, es gibt bestimmt noch einen Gott, den wir nicht kennen, und dem bauen wir auch einen Altar. Zur Sicherheit. Und Paulus war offensichtlich ja schon einige Tage in Athen unterwegs gewesen und er hat gesucht nach einem Anknüpfungspunkt bestimmt. Er hat sich innerlich auseinandergesetzt mit dieser Kultur, mit diesen Menschen. Und dann trat er hin und sagte, ich verkündige euch jetzt mal, was ihr unwissend verehrt. Denn die hatten ja einen Altar für einen unbekannten Gott. Und da hatte er sofort einen Anknüpfungspunkt und predigt von Jesus Christus. Mal möchte ich einen Einschub mal machen, eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Denn Gott sagt, ich möchte nicht gleichgestellt werden den Götzen der Völker. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, gehört nicht in die Reihe irgendwelcher Götterfigur. Und trotzdem tut Paulus hier so, nicht? Als wäre der Gott Israels, der Schöpfer Himmels und der Erde und seinen Sohn Christus, den er in die Welt gesandt hat zur Erlösung, als würde der in die Reihe dieser ganzen Götter da hineingehören. Das ist natürlich eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Aber für Paulus war es erst einmal eine Anknüpfung. Und dann nimmt er die Leute mit, flechtet auch mal ein Zitat ein von einem Philosophen. Lässt sich ein. Das heißt ja, er lässt sich ein auf die Lebenswelt und die Denkwelt der Menschen. Aber er kommt dann auch sehr schnell zum Punkt. Die Rede steuert dann sehr schnell auf Jesus Christus, den Gott auferweckt hat von den Toten. Und Paulus sagt, und Gott wird die Welt richten. Und als sie dann von der Auferstehung der Toten hören, da gehen viele weg und sagen, ach, das sind Schwätzer. Und andere sagen, wir hören dich ein andermal. Da wird das vertagt. Also wir sehen, wie Paulus hier hineingeht in eine andere Denkwelt. Und das, meine ich, ist vorbildhaft für uns, denn wir müssen ja nicht in andere Länder reisen. Wir können Menschen hier auch in unserer Region erreichen, in den verschiedensten Kontexten. Natürlich können wir in die Kirchen hineingehen und dort, wenn Dorffeste sind, das Evangelium verkündigen. Das mache ich ja zum Beispiel in Sölmnitz. Man könnte das auch gemeinsam tun. Oder in Dorna oder hier in Pölzig. Das ist ja eine Form, die ist ja gut. Wir haben verschiedene Lebensfeste, wenn Menschen zum Beispiel heiraten in Hirschfeld am Freitag, nicht große Hochzeit, konnte ich auch das Evangelium verkündigen. In diesem Zusammenhang. Und es war ja auch der Braut und dem Bräutigam wichtig aus der Brüdergemeinde Ronneburg. Nicht? Waren die ganzen Brüdergemeindeleute da und war so ein kräftiger Gesang in der Kirche in Hirschfeld wie wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht mehr. Das war schon ein Zeugnis für den Ort. Aber es werden das nicht alle mögen. Man kann manche Menschen auf diese Weise erreichen, wenn man das Evangelium verkündigt. Aber zum Beispiel sehen wir bei Paulus, er geht in die Synagogen, in das gewohnte Umfeld. Und einige kann er mitnehmen, die nehmen Jesus Christus an und andere machen Rabatz. Da ist richtig Ärger dann auf einmal. Und seht ihr, wenn wir in den eigentlich angestammten Kulturraum hineingehen, nämlich in unsere Kirchen, und machen klar, worum es eigentlich geht, da werden wir hier und da Leute mitnehmen, die sagen, ja, ich muss mich wirklich zu Christus bekehren. Wenn das nicht mein persönlicher Herr und Heiland ist, nützt das alles nichts, die ganze Tradition. Aber was glaubt ihr, wie viele auf den Plan kommen, die sagen, der macht uns hier unsere Religiosität kaputt. Es gefällt nicht allen dann. Ist uns aber auch nicht verheißen, dass wir nur Jubel bekommen. Sondern es ist aber der Auftrag, dass wir das Evangelium zur Sprache bringen. Wir können das aber auch tun, zum Beispiel in Häusern, wo wir eingeladen werden. Da können wir von Jesus reden und Menschen gewinnen, wie Paulus bei Cornelius getan hat. Und dabei ist es nicht entscheidend, wie es zu der Einladung kommt. Nicht? Bei Cornelius war das irgendwie so etwas Übernatürliches mit der Engelerscheinung. Wir werden manchmal ja nicht auf übernatürliche Weise wohin geschickt. Ganz natürlich geht das, man wird eingeladen. Man kann nach einem Anknüpfungspunkt suchen, wo wir eine offene Tür für das Evangelium finden. Da dürfen wir es sagen und wo nicht. Und das ist ja das, was wir sehr oft auch erleben. Möchte ich dir auch sagen, vielleicht hast du schon hier und da dich oft gemüht um Menschen. Jesus sagt es klar und die Apostel tun es auch so, wo man euch nicht aufnimmt und die Botschaft nicht hören will, schüttelt den Staub von den Füßen und geht weiter. Es nützt nichts, sich in Situationen hinein zu verkämpfen, immer und immer wieder. wo es nicht gewünscht ist, nicht? Kleiner Einschub nochmal, ein Unterschied ist es sicherlich in der Familie. Weil die Familie ist unser natürliches Lebensumfeld, das sind unsere Nächsten. Da schütteln wir nicht einfach den Staub von den Füßen und sagen, dann geh doch deine Wege. Da ist eine natürliche auch Verbundenheit und ein anderer Auftrag, dran zu bleiben im Gebet und das nie aufzukündigen, nicht? Aber wenn wir jetzt hier das Dorf betrachten, wo man die Botschaft vom Evangelium nicht hören will, dann gehen wir weiter. In Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus seinen Jüngern, ich sende euch, so wie mich der Vater gesandt hat. Sagt er allen Jüngern, nicht nur bestimmten, sondern allen. Und wir sehen im ersten Petrusbrief, dass Petrus das auf die ganze Gemeinde, die entstanden ist, auch anwendet. Er sagt nämlich, ihr seid Gottes Volk, ein königliches Priestertum, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, Petrus sagt hier ganz klar, jeder einzelne Christ ist beauftragt und berufen, Gottes Wohltaten zu verkündigen. Also es kann man jetzt nicht einfach woanders hindelegieren und sagen, ist nicht mein Auftrag. Jeder hat den Auftrag. Aber wir sehen es natürlich in der Apostelgeschichte, dass es Menschen gibt, die in besonderer Weise beauftragt sind. Es sind ja nicht alle rumhergezogen. Petrus ist gewandert, aber auch Paulus und Barnabas seine Mitarbeiter. Dann entstanden Gemeinden und das Leben dieser Gemeinden, das Miteinander in den Gemeinden, war überzeugend für die Umwelt. Wir wollen im Februar ja Menschen einladen zu Themenabenden. Wir haben schon oft darüber gesprochen in Bramenau. Wollen mal in einen anderen Raum gehen, nicht in die Kirchen, sondern in dieses Haus der Generationen, wo Menschen auch zu Konzerten und Vorträgen gehen, wo sie keine so große Hürde überwinden müssen, nicht? Wo sie einfach wie zu anderen Veranstaltungen auch gehen können. Aber jetzt ist für mich die Frage, was machen wir eigentlich, wenn tatsächlich Leute sich dort dem Evangelium öffnen? Das wäre ja unser Wunsch, nicht? Dass Menschen sagen, mich interessiert das, ich möchte mehr darüber erfahren. Dann nimmt jemand vielleicht Jesus als seinen Retter und Heiland an. Was machen wir dann? Gehen wir dann einfach davon aus, dass die dann alle hierher kommen? Wie wahrscheinlich ist das denn? Das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube, dass es mit der Kirche deswegen so bergab geht in Deutschland, auch mit den ganz frommen Gemeinden, weil sie permanent die Augen davor verschließen, dass es nicht sein kann, dass wir Leute einfach in unseren Kulturkreis hier hineinholen wollen. Das heißt nämlich, wir bleiben bei uns, weil uns das gefällt, weil das unsere Komfort- und Wohlfühlzone ist, sonntags hier in Pölzig. Aber wir sind nicht bereit, hinauszugehen und zu sagen, wenn da Menschen Interesse gefunden haben und mit der Form unserer Gottesdienste sich aber schwer tun, weil alleine schon die Tatsache, sich am Sonntagmorgen um 10 mit 50 anderen Leuten in einen Raum zu setzen, einen Psalm im Wechsel hin und her zu sprechen und die Choräle zu singen, die man nicht kennt, das ist vielen total fremd. Das verlangen wir aber von ihnen dann. Das heißt, wir bekehren sie zu unserer Kulturform, nicht zu Jesus Christus. Oder die andere Variante wäre ja, dass wir sagen, ja, was machen wir jetzt mit diesen Menschen? Lassen wir andere Formen zu, dass sie entstehen dürfen? Ermöglichen wir das oder fördern wir das sogar? Wir müssten ja, wenn wir Menschen gewinnen, eigentlich folgende Frage stellen. Wir müssten ihnen die Frage stellen, was brauchst du oder was braucht ihr, um im Glauben wachsen zu können? Und wenn Sie sagen, das Evangelium interessiert mich schon, aber der Gottesdienst am Sonntagmorgen um 10 in Pölzig, das geht nicht für mich, dann können wir nicht einfach mit den Achseln zucken und sagen, ja, dann hast du Pech. Oder? Sondern dann müsst ihr die Frage stellen, was braucht ihr denn? Welche Form wäre hilfreich? Wie können wir euch unterstützen, Gemeinde Jesu zu sein? Wie können wir euch unterstützen? Ihr wollt euch vielleicht versammeln in Trebnitz oder in Hirschfeld, mögen ja vielleicht Leute sein. Was braucht ihr? Wie können wir es unterstützen? Eine Hausgemeinde, ein Hauskreis, eine andere Form der Versammlung? Wenn wir das tun, dann werden wir, denke ich, im Gemeindeaufbau effektiv sein. Wenn es uns gelingt, dann zu solchen Gruppen auch noch irgendwie die Verbundenheit zur Ursprungsgemeinde zu gestalten, das heißt, dass wir deutlich werden lassen, wir gehören zusammen, nicht? Auch wenn ihr euch versammelt, wenn ihr vielleicht ein eigenes Gemeindeleben entwickelt, aber es gibt eine Verbundenheit zu dieser Ursprungsgemeinde hier in Pölzig, die das initiiert hat, die auch dafür beten will, dass Menschen im Glauben wachsen. Vielleicht kann man das dem einen Ausdruck geben mit einer gemeinsamen Versammlung auch einmal im Monat oder so. Dann haben wir wirklich viel, viel geschafft. Als die Urgemeinde in Jerusalem durch Verfolgung zerstreut wurde, lesen wir in der Apostelgeschichte so in den Kapiteln 7, 8, 9, 10, große Verfolgung und dann gehen die von Jerusalem weg, nicht, flüchten. Da bedeutete das für viele, viele Christen einen großen Verlust. Sie verloren ihre Gemeinde, ihre Heimat, weil sie zerstreut waren. Aber am Ende war es ein großer Gewinn, weil in allen umliegenden Orten, wo sie dann hingingen, neue Gemeinden entstanden. Und vielleicht gelingt es uns ja, diesen Impuls auch umzusetzen, ohne aufgrund von Verfolgung zerstreut zu werden. Jedenfalls wünsche ich mir das nicht, dass wir durch Verfolgung so zersplittert werden, sondern dass wir vielleicht freiwillig sagen, wir fokussieren uns nicht mehr einfach immer nur auf diesen Ort und diese Versammlung, dass sie noch größer wird, sondern wir fokussieren uns darauf, Menschen wirklich zu unterstützen, Christen zu sein. Wäre das nicht super, wenn auch in unseren Vereinshäusern sich Gruppen träfen, die da miteinander Bibel lesen und beten, die ihr Leben teilen? Im Feuerwehrhaus oder im Wohnzimmer oder im Partyraum? Das ist ein ganz anderes Bild von Gemeinde. Und ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt. Wir können so etwas nicht planen und ins Leben rufen, wir können sowas nicht einfach initiieren und machen, aber wir müssen dafür offen sein, damit wir es nicht verhindern. Versteht ihr? Man könnte sich ja an einen Tisch setzen und sagen, wie planen wir das? Dann werden wir vielleicht das nicht schaffen. Oder man sagt, nee, wir wissen es auch nicht, wie es gehen soll, aber wir wollen zumindest mal offen sein, dass nicht unser Ding das Einzige ist. Wir wollen offen sein für Menschen und die Zeichen erkennen, die Gott hier und da gibt. Denn es geht ja nicht nur um uns und unsere Gemeindeform, sondern es geht um Jesus und um die Menschen, die hier leben und dass diese Menschen ihren Erlöser und Heiland kennenlernen. Und dazu sollen wir helfen. Und das schenke uns Gott der Kraft seines Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich möchte mit euch singen von dem kleinen Liedblatt. Das Lied Geh hinaus. Das ist jetzt noch nicht das Ende des Gottesdienstes. Bleibt noch sitzen. Gibt noch die Abkündigungen, das Fürbittgebet. Geh hinaus.
mir liegt, dass es ein gibt, der ganz zu mir steht. Singe von dem Gott, der dich liebt, dessen Geist in dein Leben weht. Singe von der Hoffnung, die wirklich trägt. Singe von dem Seinen, der trägt, von dem Leben, das in dir lebt. Dass es einen gibt, der ganz zu mir steht. Singe von dem Gott, der dich liebt, dessen Geist in dein Leben weht. Singe von der Hoffnung.